Es gibt Menschen, welche, die ich übrigens auch kenne, die tatsächlich, wenn sie Bücher lesen, erst gucken, wie das Buch ausgeht. Also von hinten anfangen. Ich habe von Leuten gehört, die haben sich mal überlegt, wie es wohl wäre, wenn man Filme rückwärts gucken würde. Also Der weiße Hai zum Beispiel. Ja. Da macht ein großer Fisch das Maul auf, da kommen Leute raus, am Ende feiern sie und gründen eine Strandbar. Oder die Titanic, ein Schiff taucht auf und rettet Seebrüchige, Schiffsbrüchige. Manchmal würde ich gerne auch so echte Geschichten von hinten erzählen. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie unsere Pandemie-Geschichte ausgeht. Das Ende kennen und dann mal gucken, wie klug der Anfang und alles war, was wir so zwischendurch da gemacht haben. Und eine echte Geschichte, die haben wir uns heute schon vom Ende her erzählen lassen. Es gibt nämlich angeblich tatsächlich zwei Dinge aus dem Leben Jesu, die historisch 100.000% bewiesen sind. Das eine ist, dass er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Das andere ist, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und wir haben gerade das Ende dessen gehört, seine letzten drei Worte: Es ist vollbracht. Und ähnlich wie diese Geschichte vom Ende heute erzählt wird, beginnt auch unser Predigttext aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 52 und 53 in Auszügen, tatsächlich mit dem Ende. Ich lese aus diesen zwei Kapiteln. Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. Doch dann werden viele Völker über ihn staunen und Königen wird es die Sprache verschlagen. Denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat. Sie erleben, was sie noch nie gehört haben. Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen. Keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Durch ihn führte der Herr seinen Plan zum Erfolg. Er trug die Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen ein. Als ich den Text las, dachte ich, unglaublich, wie konnte der Jesaja schon wissen von all dem, was viele, viele Jahre nach ihm passieren würde. Um dann zu hören, dass Jesaja gar nicht von Jesus sprach in diesen Zeilen. Es ist das sogenannte Gottesknechtslied. Es geht um den Gottesknecht. Und bis heute ist wohl nicht ganz klar, wer dieser Gottesknecht sein soll. Es wurde überlegt, ob Jesaja selbst damit mit gemeint sein kann. Es wurde überlegt, ob diese Zeilen auf Mose hin gemünzt sein könnten. Später hat das Volk Israel für sich in Anspruch genommen, sie wären der Gottesknecht, sie müssten leiden, sie hätten viel erlitten, um eines Tages erhöht zu werden. Trotzdem komme ich nicht umhin, diese Zeilen zu lesen auf Jesus hin, auf diesen Gottesknecht und scheinen da in guter Gesellschaft zu sein, denn die ersten Christen haben diese Zeilen auch sofort auf Jesus hingelesen. Ich glaube, wir nähern uns diesen vielen Zeilen am besten, indem wir zwei Dinge nachspüren, die oft benannt sind. Einmal geht es dort deutlich um Schuld und um Sünde und einmal geht es deutlich darum, dass jemand aktiv verantwortlich für die Schuldigen diese Schuld übernommen hat. Schuld und Sünde, das sind Begriffe, die sind ja heute eher out sozusagen. Die Klimasünde, das höre ich öfter mal, die Kaloriensünde sowieso. Manchmal wird das ein bisschen bagatellisiert und manche Leute denken bei Sünde auch oft daran, dass es um eine Tat geht. Da tut jemand was Böses. Überraschenderweise gibt es auch das andere, dass jemand gerade das nicht tut, was er tun sollte. Diese Unterlassungssünde, das heißt, die gute Tat, die ich tun könnte, tue ich nicht. Das scheint auch Schuld zu sein. Sünde, ich hätte vielleicht beschrieben, ist das, was uns vom anderen Menschen entzweit, das, was entgegensteht einem guten und gelingenden Leben. Vier Sünden, sage ich jetzt einfach mal, die würde ich gerne mal ein bisschen gucken wollen, weil sie biblisch groß gemacht werden, sage ich mal, und uns vielleicht auch helfen, uns an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen zu erden und auch vielleicht zu prüfen. Das sind die Feindseligkeit, der Hochmut, die Trägheit und die Lüge. Die Feindseligkeit. Wir kennen die biblische Geschichte von der Ehebrecherin. Da stehen sie mit ihren Steinen in der Hand und haben so richtig Lust, auf diese Frau drauf zu ballern, denn die ist ja so sehr deutlich, so sehr schuldig gewesen und geworden. Und Jesus sagt diesen berühmten Satz, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein, und macht deutlich Feindseligkeit. Ja, das geht gar nicht, dass du die Schuld immer beim anderen suchst. Sünde hat was mit dir selbst zu tun. Du richtest nicht über andere Menschen. Keine Feindseligkeit. Hochmut. Wir kennen die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen, die bis nach oben in den Himmel bauen wollen. Und die eine Sprache, die sie gerade noch hatten, wird verwirrt von Gott und das Bauprojekt abgebrochen. Und es wird deutlich, dass immer da, wo wir göttliche Attribute haben wollen, Allmachtsfantasien, wo wir sein wollen wie Gott, dass Gott sagt, das ist nicht das Richtige. Überleg, ob das klug ist, dass du dich in Dinge einmischst, das menschliche Erbgut, die Ausbeutung der Schöpfung, die mir zustehen. Die Trägheit. Ich denke an die drei Männer, die Begabungen bekommen, Schätze bekommen von ihrem Herrn und am Ende der eine, der da steht und hat das alles mal herrlich vergraben. Und die Schuld scheint zu sein, dass man manchmal einfach bequem ist und die Freiheit, die Gott uns gibt, um etwas aus unserem Leben zu machen, nicht annimmt. Und das Letzte, die Lüge. Und da geht es weniger darum, dass ich eine Unwahrheit erzähle, sondern es geht mehr darum, wie wir es im Gebot nach Luther mal gehört haben, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten. Verbreite keine Dinge, die anderen Menschen Schaden zufügen. Da, wo du Ungerechtigkeit säst, wo du dich nicht für andere einsetzt, das ist Schuld. Und verrückterweise haben diese vier Dinge, die Feindseligkeit, der Hochmut, die Trägheit und das Letzte, die Lüge, dazu geführt, dass Jesus ans Kreuz kam. Das könnten wir einfach so erzählen und sagen, die Feindseligkeit der Menge, des Mobs, der Hochmut der religiösen Elite, diese Trägheit der politischen Entscheidungsträger und die falschen Aussagen der Kläger, die haben Jesus ans Kreuz gebracht. Da könnten wir stehen bleiben, aber der Text bleibt nicht stehen an dieser Stelle. Denn da geht es auf einmal um jemanden, der sagt, unabhängig davon, selbst wenn ihr Menschen euren eigenen Gott ans Kreuz gebracht habt, geht es dann noch einen Schritt weiter, denn dieser Gott hat sich was einfallen lassen, um stellvertretend all diese Schuld auf sich zu laden. Und das ist was, woran sich viele stoßen an diesem Gedanken. Wie kann das sein? Schuld ist was Persönliches. Das kann nicht übertragen werden. Da kann doch niemand sich opfern für die Schuld eines anderen. Das ist sehr schwer zu verstehen. Überraschenderweise für die Jünger von Jesus war das nicht so schwer zu verstehen, denn in ihrer Zeit war das mit dem Opfer was völlig Selbstverständliches. Das ging einfach so. Religion war Opfern. Segen und Opfer lag nah zusammen. Ja? So wie wir uns vorstellen, dass da vielleicht so ein Tempel war als Ort der inneren Einkehr. Das war nicht so. Ein Tempel war ja irgendwie Schlachthof und Tierbetrieb und ich weiß nicht was, denn das war was völlig Normales, dass da geopfert wurde. Da wurden Tiere geopfert. Ich wollte was von Gott und habe mir gedacht, Gott, wenn ich dafür dir den guten Geruch dieses Lamms gebe oder den besten Teil dieser Ziege, dann kannst du mein Vorhaben segnen. Segen und Opfer lag ganz nah zusammen. Und die Jünger, als die so verzweifelt waren und gedacht haben, wie kann das sein, dass unser Meister leiden, sterben musste, dass alle Hoffnungen dahin sind. Die haben tatsächlich auch in diesen alten Schriften gelesen und die haben gedacht, vielleicht ist dieses Wort von Jesaja eine Erklärung für das, was da passiert ist. Dass es kein Zufall war, sondern Gottes Plan und dass Jesus tatsächlich sich selbst geopfert hat und unsere Schuld auf sich genommen, wie vielleicht bei diesen Ritualen, die wir kennen, wo man als Einzelner oder als Gemeinschaft alle Schuld auf einen Sündenbock schmeißt und dem dann so einen Schubs gibt, damit der ordentlich weit weg in die Wüste läuft, damit unsere Schuld ganz weit von uns entfernt ist. Und wem das grausam vorkommt, dass da einer geopfert wird für die Schuld aller, dem sei vielleicht gesagt, dass an dem Moment eine epochale Wendung stattgefunden hat, denn Jesus war das allerletzte Opfer. Seit Jesus braucht es keine Menschen, keine Tieropfer mehr. Jesus war das letzte Opfer für uns. Und jetzt wird nicht erwartet, dass irgendjemand noch ein Messer wetzt, sondern es wird, wenn überhaupt was erwartet wird, das erwartet, zu glauben, zu lieben, zu hoffen und Freundlichkeit zu haben für den Menschen, der in deiner Nähe ist. Es ist vollbracht. Die Sünde ist begrenzt. Gott selber hat sie begrenzt. Es ist vollbracht. Da hat es einen gegeben, der hat sie auf sich genommen, sich für mich geopfert, weil er mich schon geliebt hat, bevor ich geboren wurde. Es ist vollbracht. Ich kann kommen, genau so, wie ich bin. Und ich mag ein Bild in diesem Zusammenhang vom Franziskus. Der hatte tatsächlich mehrere Flicken auf seinem Gewand. Und das sollte für ihn und für andere eine Sache sehr deutlich machen, nämlich die, ich bin ein Geflickter, ich bin ein Reparierter, ich bin einer, der nicht heile ist. Aber ich weiß, das ist meine Gotteserfahrung, dass dieser Gott mich genau so haben will. Mit dem, was mich begrenzt, mit dem, was mich unzufrieden macht, mit dem, was ich gut meine und schlecht mache und mit dem, was ich schlecht mache. Mit meinen Traurigkeiten, mit meinen Wunden, mit meiner Angst, mit meiner Krankheit, mit dem Zugehen auf den Tod. Und zu wissen, dass ich das bei Jesus alles ablegen kann, denn er ist diesen Weg gegangen. Ich kann ihm meine Angst geben. Der wird nicht alle Angst wegnehmen, aber er wird dafür sorgen, dass die Angst mich nicht mehr lähmt. Und ich kann ihm meine Wunden bringen und er wird nicht jede Wunde so heilen, als wäre sie nie passiert. Aber ich kann sie irgendwann angucken und bin nicht mehr verwundet. Und das alles, weil Jesus diesen Weg für uns schon gegangen ist. Es ist vollbracht. Amen.